Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin euer Gastgeber. Jede Woche rede ich mit spannenden Gästen aus der Redaktion über Filme und aufregende Film-News. Und heute an meiner Seite habe ich die bezaubernde Lisa Oppermann aus dem Videoteam. Hallo Lisa.
Hallo Sebastian.
Und den nicht weniger bezaubernden Martin Ramm aus der Filmstarts-Redaktion.
Hallo Sebastian, hallo Lisa, hallo liebe Zuhörer.
Genau, und wir haben heute einen ganz besonderen Film für euch, der irgendwie pünktlich zu Weihnachten noch rausgekommen ist, und zwar Cats, die Verfilmung des Musicals, diesmal unter der Regie von Tom Hooper, der ja schon King's Speech gemacht hat, ja. Les Miserables, also jemand, der sich mit solchen Sachen eigentlich auskennt. Ja, ich weiß gar nicht, ob man so viel zu dieser Story, die dieser Film hat, sagen kann. Also letztendlich treffen sich mehrere Katzen eine Nacht und machen so eine Art Germany's Next Topmodel, indem sie sich vorstellen und singen, in der Hoffnung, dass eine davon ausgewählt wird, um in himmlische Sphären emporzusteigen. So, jetzt ich frage mal hier kurz in den Raum rein. Martin, wie fandest du ihn?
Ich fand ihn überraschend gut und bin gespannt, gleich zu erzählen, warum.
Okay, Lisa, dein...
Also ich bin einigermaßen verstört und ich bin auch sehr gespannt darauf, es gleich zu erzählen, warum das so ist.
Ja, also mir geht es da so ein bisschen wie Lisa, weil ich glaube, das war schon das Problem, als der erste Trailer rauskam. Ne? Also der erste Trailer hat ja schon das Internet verstört. Dann gab es ja wohl nochmal irgendwie zahlreiche Nachmachungen, damit man das CGI irgendwie ein bisschen besser aussehen lässt. Aber ich muss wirklich sagen, also der Film an sich, also mir hat er wirklich gar nicht gefallen. Also es war wirklich so... Ich habe mich wirklich gequält, im Kino da zu sitzen und diesen Film zu schauen. Ich weiß nicht, ich kenne halt das Original-Musical nicht, das muss ich dazu jetzt auch sagen. Und ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Kennst du das Musical, Martin?
Ich kenne das überhaupt nicht. Ich kenne ein paar Ausschnitte von der 98er Reinszenierung für die Kamera des Musicals, aber ansonsten hatte ich vorher so gut wie gar keinen Kontakt damit. Und der Trailer war ja auch, glaube ich, einer von denen, die mehr Downvotes bekommen haben als Upvotes.
Das muss man auch erstmal schaffen irgendwie. Ja, bei mir war das auch so tatsächlich. Also ich kenne auch nur so ein paar Ausschnitte aus so diversen abgefilmten Sachen quasi. Und ich kenne die Cats-Folge von Kimi Schmidt in der vierten Staffel. Das sind meine einzigen Qualifikationen. Sonst habe ich da tatsächlich nichts irgendwie wirklich von gesehen oder so. Also ich frage mich halt wirklich, wie es Musical-Fans geht, die den Film gesehen haben, ob die nochmal einen anderen Blick drauf haben als wir. Aber ich konnte mit dem Film halt auch überhaupt nichts anfangen.
Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Und ich würde sagen, weil wir jemanden hier sitzen haben, der diesen Film gut findet, fangen wir erstmal an zu sagen, warum wir diesen Film nicht gut fanden.
Sehr gerne.
Um zu sehen, wo nachher die Versatzstücke irgendwie zusammenprallen. Lisa, mach doch mal den Anfang. Was hat dich am meisten verstört an Cats?
Also am meisten verstört hat mich eigentlich, sag ich mal, der Look, also von diese Katzen an sich einfach. Also ich meine, man hat ja in den Trailern schon ungefähr gesehen, wie die aussehen und wie die sich auch bewegen, aber das Ganze nochmal in dem Film zu sehen, das war dann irgendwie einfach too much irgendwie. Also diese Katzengesichter, und das Ding ist halt, es sind ja nicht wirklich Katzen und auch nicht wirklich Menschen, sind halt so Zwischenwesen, und das ist einfach, das sollte einfach nicht passieren in meinen Augen. Ich weiß auch nicht, also da kam ich erst sehr lange nicht drüber hinweg. Und was ich dann irgendwie auch super seltsam fand, waren diese Bewegungen, weil es halt, wie gesagt, keine Tiere sind, sondern Menschen, die halt aussehen sollen wie Tiere.
Es hatte für mich manchmal so einen kleinen Fremdschämen-Charakter.
Total.
Also zum Beispiel, wenn man den großen Ian McKellen sieht, wie er wie eine Katze Wasser aus einer Schale schlägt. Oder wenn die nicht weniger großartige Dame Judi Dench in so einem Katzenkörbchen liegt und dann wie so eine Katze das Beinchen gen Himmel streckt.
Es gibt einfach Dinge im Leben, die sollten nicht passieren. Dazu gehört Judi Dench in einem Katzenkorb. Also ich stehe dazu. Ich weiß nicht, warum die Welt das brauchte und gesehen
hat. Und ich finde, der Gipfel des Zerstörenden des Katzendesigns ist ja, dass sie trotzdem Menschenhände haben.
Ja, das habe ich auch gedacht. Stimmt. Und teilweise Chucks tragen, warum auch
oder,
immer.
Oder auch als Katze Mäntel tragen. Oder
ja,
so.
Ja.
Und was bei mir auch so ein bisschen war, so dieser Film hat halt keine wirkliche Story. Und das hat mich halt so ein bisschen gestört. So, weil es ist wirklich einfach nur so eine Aneinanderreihung von Revue-Nummern. Irgendwie jede Katze, die sich halt vorstellt, um quasi in diese himmlischen Sphären aufzusteigen, singt halt irgendwie so ihren Song, der sie ausmacht, und das war, da muss ich aber jetzt mal was Positives sagen, also die Choreografien, gerade die Tanzchoreografien und so,
ja.
das war wirklich sehr beeindruckend, weil es war auch so ein bisschen so eine Mischung, Ballett trifft Modern Dance irgendwie so.
Auch eine Menge Ausdruckstanz irgendwie.
Ja, genau.
Ich hatte gleichzeitig das Gefühl, es war ja nicht so die pure Opulenz bei der Choreografie, sondern dann auch viel so, so kleine und fast schon so spontan wirkende Bewegungen, was ich wieder ganz spannend fand. Aber lasst uns bei den negativen Sachen bleiben.
Stimmt, genau. Ja, das mit der Story, da hatte ich auch das Problem mit, dass irgendwie für mich da keine wirklich Story da war oder halt nur so Story-Elemente, die so wirr aneinandergereiht waren. Und ich weiß ja, dass dieses, sag ich mal, das Original-Musical aus, also auf so lyrischen Texten irgendwie basiert.
Genau, basiert auf irgendwie von Texten von T.S. Eliot.
Und ich finde, das hört man auch extrem dann in diesen fertigen Nummern. Und ich weiß nicht, das funktioniert vielleicht im Musical, aber in einem Film funktioniert das für mich überhaupt nicht. Mhm. Also da hat sich für mich als Nicht-Cats-Kenner wirklich einfach diese Geschichte nicht wirklich erschlossen. Also halt so ungefähr, aber diese
Ich weiß, was ich
Meinung.
Auch sagen muss, jetzt hauen wir hier wirklich nur noch auf diesen Film rauf. Ja. Spannend, was Martin gleich sagt. Was mich so ein bisschen, also ich bin kein großer Musical-Fan, muss ich auch dazu sagen. Wenn, dann mag ich meine Musicals lieber so, dass ich auch noch Dialog habe.
Ja,
und dann kommt
Fall.
Halt irgendwie so zwischendurch die Musical-Sequenz und dann geht halt Dialog weiter. Und bei Cats ist es wie bei Les Misérables eigentlich. Also ich glaube, in dem ganzen Film werden vielleicht 5 klare Sätze gesprochen.
So 5 bis 10 oder so.
Und ansonsten wird halt auch nur gesungen. Und
selbst das Gesprochen hat so einen eigenartigen Singsang.
Genau, richtig, ja. Also das war auch noch so ein Punkt, der für mich schwer. Dazu habe ich halt auch keine richtige Bindung zu den Songs, außer halt zu Memory, den man ja halt wirklich irgendwie auch kennt, selbst wenn man noch nie irgendwie was mit Musicals zu tun hatte. Ja. Deswegen war für mich tatsächlich so der Zugang zu diesem Film sehr, sehr schwer.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Also Martin, jetzt darfst du endlich mal mehr dazu sagen.
Ja, erstmal muss ich, glaube ich, sagen, es ging mit den Trailern so wie euch. Es hat mich alles sehr verwirrt und irritiert und vor den Kopf gestoßen. Deswegen war ich aber gerade auch neugierig. Und ich finde, die Trailer haben einen ziemlich guten Job gemacht, den Film so zu promoten, denn man hat schon sehr das bekommen, was sie einen erwarten ließen.
Zumindest, das absolut.
Zumindest
ja, stimmt. Es gab keine großen Überraschungen oder sonst irgendwas.
Ja, und es ging ja mit allem, was ihr gesagt habt, tatsächlich ging es mir genauso. Ich war super vor den Kopf gestoßen und super irritiert. Aber gerade das fand ich so wahnsinnig faszinierend. Ich find's toll, wenn mich Filme irritieren und vor den Kopf stoßen. Und gerade von Tom Hooper so einen gegen den Strich gebürsteten und gegen jede Mainstream-Erwartung gehenden Musical-Film zu bekommen, hat mich völlig beeindruckt. Denn das war ja Der hat ja auf nichts Rücksicht genommen. Die Katzen waren merkwürdig sexualisiert teilweise. Und wenn Leute geweint haben, oder Katzen, pardon, geweint haben, dann tränten ihnen nicht nur die Augen, da lief ihnen auch der Rotz aus der Nase und all solche Sachen. Und
ja, so dieses Feline, so dieses Katzenartige, finde ich, das war schon irgendwie da. Aber wie gesagt, wenn, keine Ahnung, Ian McKellen seinen Kopf so schnurrend gegen Judi Dench klopft, so das wirkt super irritierend. Also ich habe auch sehr oft einfach nur mit offenem Mund da gesessen.
Warum ist das passiert?
Und wusste nicht, was hier gerade um mich herum passiert. So.
Ja, und ich, so, genauso habe ich ihn auch geschaut. Aber ich fand das so toll, dem ausgesetzt zu sein. Denn wie oft schaut man einen Film im Kino und wird so völlig gegen den Kopf gestoßen, weil irgendwie alles anders ist, als man es kennt. Also ich glaube, ob man ihn mocht oder nicht, muss man, glaube ich, sagen, irgendwie, das ist auf eine Weise sehr, sehr einzigartig.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall, da können wir uns, glaube ich, hier zu dritt drauf einigen, ein Film, der im Gedächtnis bleiben wird.
Das ist eine Erfahrung gewesen.
Ja. Das ist wirklich so was, wie du schon sagst, was man so ja auch nicht sieht. Ne? Und ich habe ja auch gelesen, dass ursprünglich wollte Steven Spielberg mit seiner Animationsfirma ja eigentlich eine rein animierte Version daraus machen, dann ist ja dieses Anime oder irgendwie so sein Animationsstudio ja dann pleite gegangen. Und deswegen blieb das ja ganz lange irgendwie in der Schwebe, was aus diesem Cats-Film jetzt wird. Und ich frage mich, ob ich es besser gefunden hätte, wenn es halt wirklich
Katzen
so jetzt
gewesen wären.
Ja, so richtig animiert wäre, wenn ich jetzt so an Filme denke, wie The Jungle Book oder jetzt zuletzt halt König der Löwen. Die Technik ist ja da. Theoretisch hätte man ja wahrscheinlich wirklich einfach Katzen animieren können und halt den gleichen großen Cast nehmen können, der jetzt auch schon da ist.
Total. Unter seiner Anweisung wäre es wahrscheinlich ein ganz potenter, guter, normaler, animierter Musical-Film geworden.
Hätte einfach ein anderen, ich nenne es mal künstlerischen Anspruch dann gehabt. Das ist ja was ganz anderes, ob du dann quasi wirklich Tiere hast, die dann irgendwie singen, was ich auch, das hätte mich echt also deutlich weniger verstört. Aber wenn du einfach wirklich diese Katzenmenschen hast, das ist ja nochmal irgendwie eine andere Ebene, die dann vielleicht gerade, was du meinst, Martin, dass es dann für dich persönlich dann auch was so herausgestochen ist sozusagen. Also das wäre wahrscheinlich bei diesem animierten Film da nicht passieren.
Ja, genau, das meine ich ja. Da hätte es halt nicht diese Reibefläche gegeben, sondern es wäre einfach dann vielleicht eine hübsche, nette, adäquate Umsetzung des Musicals gewesen. Und das war es jetzt ja auch. Also diese Aneinanderreihung von Songs, die hat das Musical, soweit ich weiß, auch, dass da jetzt nicht noch so richtiger Storyline zwischen ist. Und das war, glaube ich, auch jedem irgendwie bewusst, der das gemacht hat. Und das war für mich auch nicht das, was im Vordergrund steht, sondern dann eher tatsächlich diese ganz, 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 ganz komische Welt. Denn wir müssen vielleicht sagen, diese Katzenwesen, die ja an sich schon so komisch sind, weil es halt so so anthropomorphe Katzen einfach sind, die auf zwei Beinen laufen und sich dann so bewegen, wie es weder eine Katze noch ein Mensch tun würde. Und die leben ja in einer Welt, die für Menschen gemacht ist. Dass die ganzen Sets sind so, die Kulissen sind so ein bisschen übergroß, sodass sie den Größen einer normalen Hauskatze so halbwegs angepasst sind. Aber auch das wirkt ja alles vollkommen künstlich. Manchmal haben die so Requisiten in der Hand und da macht der Film gar keinen Hehl draus. Das ist einfach das Pappe oder Plastik. Ja. Sie hatten einmal so ein Rippchen oder so in der Hand. Das war halt einfach eine Requisite. Ja. Und auch wie sie sich bewegen, wenn sie mal nicht nur sich am Boden rollen oder Pirouetten drehen, sondern mal einen größeren Sprung machen, sieht man sofort, ohne jetzt irgendwie ein geschultes Auge haben zu müssen, dass sie an Seilen sind. Dann bewegen sie sich ganz langsam und sind zu seltsam getragen.
Das ist dieses Theatereske, sag ich mal so, was dann quasi auch mit in den Film gebracht wurde. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin, ob das cool ist, sag ich mal, so dieses Theaterding direkt auf den Film zu übertragen. Ich bin eigentlich Fan davon, wenn man quasi einen Film von etwas macht, von einer Vorlage macht, dass man auch gewisse Sachen verändert. Du meinst ja, dass sie diese eine Person dann quasi damit reingeschrieben haben.
Es wurden auch, glaube ich, komplett neue Songs geschrieben oder so.
Wurden auch dafür, okay. Aber jetzt ich frage mich wirklich, wie es gewesen wäre, wenn man eventuell, sag ich mal, neue Story-Elemente reingeschrieben hätte oder mehr Dialog, weil das hat mich wirklich interessiert. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie das nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Und ich finde auch so vom Bildlichen her, ich habe mich mal eine Freundin, die sich sehr viel mit Musicals und auch so deren Abfilmung beschäftigt und da haben wir mal drüber gesprochen, dass es ja quasi, wenn du eine Theateraufführung hast, dann gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, das so bildlich einzufangen. Du hast halt immer diesen Cast, du musst die Bewegung irgendwie verfolgen, aber in einem Spielfilm hätte ich mir gedacht, dass es da viel mehr künstlerische Möglichkeiten gibt oder andere Kameraeinstellungen oder mehr Kreativität, mit der man das irgendwie hätte noch machen können. Ich finde,
so obwohl das muss ich dem Film tatsächlich irgendwie zugutehalten, also so kameratechnisch fand ich das schon irgendwo ganz nett, auch so teilweise, wenn sie so mit Schnitten gearbeitet haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese Katze, die halt darüber singt, dass sie im Zug irgendwie arbeitet und wie sie dann steppend quasi in diesem großen Saal, in dem sich die Katzen treffen, anfangen und dann steppt sie so auf diesem Balken und auf einmal sind sie aber draußen auf den Gleisen. Also so kreativ, finde ich, hat er da schon ein bisschen was geleistet, was jetzt nicht einfach nur ist, so, okay, die Leute tanzen und wir haben das so.
Nee, also einfach abgefilmt ist nicht, das finde ich auch nicht. Also ich finde auch zum Beispiel, wie gesagt, diese Matchcuts und sowas fand ich auch echt cool. Ich hatte nur vom Bildaufbau oder von, sag ich mal, der Bildgröße her oder so, dass man da irgendwie nochmal ein bisschen kreativer, dass man vielleicht irgendwie mal so ein Objekt im Vordergrund gehabt hätte und dann da irgendwie so durchgefilmt hat. Also ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen.
Bisschen mehr Spielereien einfach.
Ja, irgendwie sowas hätte ich mir da gewünscht, von wenn die Story halt schon eben quasi so übernommen worden ist. Und gut, okay, ja, scheinbar waren ja auch ein paar neue Songs dabei, aber.
Ja, ich wünschte, man könnte mein Nicken irgendwie hören, dass ich das die ganze Zeit von mir gebe. Ich bin da eigentlich eher auf Sebastians Seite. Also ich fand auch, dass da schöne Spielereien dabei waren. Ansonsten mochte ich auch da so diese Mischung aus. Es ist so ganz merkwürdig bühnenhaft, so betont artifiziell, also von den und gleichzeitig aber dieses Filmische da drin, dass diese Welt so lebendig wird. Und ich glaube auch, dieses Artifizielle dieser ganzen Welt, das muss auch so sein, denn die Figuren, diese Katzen sind ja selbst so eigenartig so unwirklich. Und sonst wäre das, glaube ich, alles gar nicht einheitlich gewesen. Und so vielleicht war das alles wie eine ganz, ganz, ganz komische Traumwelt.
Vielleicht habe ich diese Metaebene einfach nicht in meinem Körper aufgenommen. Und
da bin ich dann aber auch wirklich mal gespannt, wie so das allgemeine Publikum dann diesen Film aufnehmen wird. So gerade auch Leute, die das Musical halt mögen.
Ja.
Weil der Film hat ja schon scheinbar mehr so diesen Anspruch, mehr so dem Musical sich anzugleichen, als jetzt, wie Lisa halt meinte, wirklich einen Film zu sein. Genau. Irgendwie, weil sonst hättest du halt wirklich vielleicht noch irgendwie eine Story dazu gepackt. Klar, wir haben Idris Elba als diesen Kater, der halt versucht, irgendwie seine Konkurrenz auszuschalten. was ich noch den interessantesten Charakter, ehrlich gesagt, in dem ganzen Ding fand, muss ich persönlich sagen. Mhm. Also da ist vielleicht auch so ein bisschen dieses böse Charisma, was so ein Idris Elba auch ausstrahlen kann, denn hat mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie Leute so auf diesen Film reagieren werden, weil gerade dieses Künstliche ist, glaube ich, auch für mich persönlich so das gewesen, was für mich nicht so richtig greifbar war. Das war mir zu viel, ehrlich gesagt.
Was ich auch total nachvollziehen kann. Ich fand vielleicht sogar noch diese Katzenzwillinge, die so ständig zwischen eigentlich ganz gut und nur spielerisch und dann doch sein Gehilfe hin und her oszillieren.
Ich habe mich so ein bisschen an Team Rocket erinnert.
Ja, stimmt. Ja, fand ich noch ein bisschen spannender. Aber ich glaube, der Film wird mindestens polarisieren, wenn nicht auf eine ganz, ganz starke Wand der Ablehnung prallen. Also das ist einfach nicht Mainstream genug. So verstörend und gegen den Strich gebürstet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie großen Anklang findet. Und deswegen war ich so überrascht und so perplex, dass der so mutig ist, das durchzuziehen. Denn das ist ja auch irgendwie so eine Kontroverse mit Ansage, was da gemacht wird.
Ja, vor allem, ich meine, das Musical ist ja auch irgendwie... Ist ja das Ding schlechthin so, ne? Also irgendwie, was hatte ich gelesen? Irgendwie 81 Millionen Menschen in über 50 Ländern haben das Ding gesehen. Sie haben Broadway irgendwie in den 80er Jahren aufgeführt. Mhm. Also das steht ja auch für was. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen dieses Kalkül zu sagen, okay, die Leute haben so ein Bild von Cats und jetzt liefern wir nochmal irgendwie was das so ein bisschen angeht, aber auch komplett davon irgendwie weggeht.
Ja. Also, ja, ich frage mich auch, wie Leute das finden, die das Musical wirklich gut kennen. Denn also auch das ist ja eigenartig. Das sind ja auch so humanoide Katzen und das fand ich auch da schon sehr, sehr komisch.
Das ist da auch sehr verstörend eigentlich. Genau. Also, die sehen auch super komisch aus.
Und da werden jetzt nochmal so 500 Schippen draufgelegt. Und ja, gute Frage. Ich habe irgendwie so zwei, drei Sachen gelesen von Leuten, die es auch schon gesehen haben. Die fanden vieles nicht gut, aber das waren dann primär die Sachen, die geändert wurden, weil dann Figuren verändert wurden und so.
Wie ihr hören könnt, liebe Zuhörer, dieser Film polarisiert selbst uns hier im kleinen Kreis. Jetzt vielleicht zum Abschied und zum Abschluss von jedem nochmal so eine Sternewertung aller Filmstarts und so ein kleines Fazit. Lisa?
Oh, es ist wirklich schwierig. Also ich habe so eine kleine Existenzkrise gerade, weil ich so denke, vielleicht, wenn man jetzt so bedenkt, was für eine künstlerische Vision der Regisseur hatte,
das
eventuell.
Stimmt, Martin, das ist ja, schlimm, du hast uns verwirrt. Diesen Film wieder halbwegs schmackhaft gemacht.
Ich muss mich jetzt nochmal ins Kino setzen, um diese Metaebene nochmal mehr auszuführen in meinem Kopf. Also ich muss schon sagen, also du hast dein Argument, dass man sich wenigstens was getraut hat, was nicht quasi das Normale ist, was man erwartet. Das ist halt schon, jetzt schwanke ich natürlich zwischen einem halben und einem Stern. Da sind die Entscheidungen. Ach Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Macht ihr mal weiter, ich überlege noch mal kurz.
Ich weiß übrigens gar nicht, ob es eine richtige Metaebene ist oder ob man sich einfach nur, ob es einem gefällt, wenn man so merkwürdig irritiert wird oder nicht.
Ach, ich muss einfach einen halben Stern geben. Ich war so verstört gestern nach dem Film. Das tut mir leid an alle Cats-Liebhaber und Liebhaberinnen. Also okay. Das kann ich nicht meinem Gewissen vereinfachen.
Halber Stern von Lisa. Martin, was gibst du?
Ich tue mich ähnlich schwer. Also auch gerade, weil das ja so ein außergewöhnlicher Film ist und ich den so schwer mit einem Maßstab, der normal ist, bemessen kann. Und müsste eigentlich nochmal drüber schlafen. Jetzt gerade möchte ich mich am liebsten nur in der Mitte zwischen 3,5 und 4 ansiedeln. Einfach weil er so viel mit mir gemacht hat. Und ich es halt immer begrüße, wenn ein Film mich auf eine merkwürdige Weise bewegt, als wenn er mich kalt lässt.
Ja.
Aber vielleicht ist es dann doch eher am Ende 3,5.
Ja, immerhin von einem halben Stern zu 3,5 Sternen. Ich schwanke, ich würde vielleicht 1 Stern geben. Muss ich tatsächlich sagen. 1 Stern, vielleicht nachdem wir Martin gehört haben, vielleicht einen halben Punkt noch irgendwie obendrauf, dass wir bei 1,5 Sternen sind. Aber es war einfach nichts für mich. Aber ich gebe auch zu, ich bin halt, wie gesagt, kein großer Musical-Fan. Das war nicht so meins. Es war irgendwie nicht so das getroffen, was ich erwartet habe.
Mich hat das auch nicht bewegt, wie bei dir.
Und ich hatte leider auch nicht so eine emotionale Bindung irgendwie zu diesen Charakteren. Also wie gesagt, bis auf dieser Memory-Song, der halt einfach von sich aus schon so emotional ist,
ja, genau,
dass mich der Song mehr trifft als die Katze, die ihn singt und ihre Geschichte. Deswegen, also ja, ich glaube, ich bleib dann...
Es ist vielleicht auch einfach eine Perspektivsache. Also wie gesagt, sowohl die Geschichte als auch die Songs und die Figuren haben mich in der Summe gar nicht so, oder jeder für sich gar nicht so irgendwie beeindruckt, sondern halt eher dann in Kombination mit dieser völlig merkwürdigen, surrealen Welt.
Ja, und diese Inszenierung muss man entweder mögen oder nicht, glaube ich. Ja. Also die Story kann man da echt nicht so in Betracht ziehen.
Deswegen ist es vielleicht auch schwer, eine generelle Empfehlung oder so dafür auszusprechen. Das ist vielleicht mehr Typsache.
Sehr persönlich als bei anderen scheinbar.
Filmen. Ist auf jeden Fall, aber wie es so immer ist, ne? Ja, ihr Lieben, das war unsere Einschätzung von Cats. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht mehr mit dem Film anfangen als Lisa und ich. Vielleicht geht ihr irgendwann mehr auf die Seite von Martin über. Wir machen hier gleich weiter mit unserem Jahresrückblick auf 2019, also bleibt dran. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Von den Katzen aus Cats geht es jetzt zum Jahresrückblick. Und für den Jahresrückblick habe ich mir einen ganz besonderen Gast mit reingeholt, nämlich den Mann, der wahrscheinlich in der Filmstadtredaktion die meisten Filme überhaupt geguckt hat und wahrscheinlich auch der Mann, der die meisten Filme überhaupt guckt. Christoph Petersen, wie viele Filme hast du denn im letzten Jahr jetzt so geguckt?
Ich bin jetzt bei knapp über 600 und davon so ungefähr 380 im Kino.
Wow, und ich bin schon immer stolz, wenn ich irgendwie so auf 30, 40 komme. Ja, und auf der anderen Seite habe ich den Julius Vietzen. Wie viele hast du denn geguckt?
Ich habe dieses Jahr, glaube ich, knapp 200. Aber vielleicht bin ich der die meisten PVs für die Redaktion dieses Jahr geschaut hat. Weiß ich nicht genau. Ich habe relativ viele Filme für unsere Sinister-Kooperation geguckt. Mhm. Aber mit Christoph kann ich trotzdem nicht mithalten.
Kann überhaupt irgendjemand mit Christoph da mithalten? Also,
achso, PV übrigens ist eine Pressevorführung, müssen wir natürlich noch dazu sagen.
Schläfst du denn eigentlich auch irgendwann noch oder machst du das in den Pinkelpausen zwischen den Filmen?
Naja, also man muss das ja ein bisschen so rechnen. Also ich gucke halt an den meisten Tagen 1 bis 2 Filme. Also meistens nur einen.
So ein bisschen wie Tom Cruise, ne? Und der guckt da auch jeden Tag einen Film.
Ja, ich finde, sonst kannst du den Tag ja auch vergessen. So. Und danach, ich war halt dieses Jahr auf sehr vielen Festivals und dann guckst du halt mal in einer Woche 50 Filme und dann kommst du halt relativ schnell da auf gute Zahlen. Ja. Aber ich sag mal unter 600, ich meine, dann hat man ja alles verpasst.
Das stimmt. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentarspalte schreiben, wie viele Filme ihr so geguckt habt dieses Jahr. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an, das Jahr 2019 Revue passieren zu lassen. Und da fangen wir an mit dem besten Film des Jahres. Und ich mache einfach mal dreisterweise als Moderator den Anfang. Mein bester Film des Jahres war Burning. Ich habe lange überlegt, ob es nicht doch Parasite sein soll, aber ich habe mich dann doch für Burning entschieden. Nicht etwa, weil der auf Filmstart auch 5 von 5 Sternen hat, sondern weil ich ihn auch tatsächlich großartig fand. Für mich war dieser Film irgendwie tatsächlich zweierlei von Wichtigkeit. Einmal wegen Steven Yeun. Als großer The Walking Dead-Fan muss ich einfach mal gucken, was der gute Mann so nach seiner Zeit so treibt. Und tatsächlich die Tatsache, dass der Film auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami basiert. Großartiger japanischer Autor, den ich nur jedem empfehlen kann und den ich sehr, sehr gerne lese. Und ja, deswegen war ich sehr fasziniert von diesem Film, der ja anfängt eigentlich wie so ein Liebesdreieck und dann zur Hälfte plötzlich so der krasseste Mystery-Thriller wird. Ja, Christoph muss ich wahrscheinlich nicht fragen, ob er ihn gesehen hat.
Ich habe ihn vor fast 2 Jahren auf der Weltpremiere in Cannes gesehen. Wie sich das gehört.
Natürlich.
In welchem Zusammenhang hast du ihn denn gesehen? Warst du im Kino?
Ich war ganz regulär wie ein normaler Mensch im Kino. Wie fandest du ihn, Christoph?
Ich fand den fantastisch. Also ganz ruhiges Drama fängt da an und dann auf einmal diese ganzen Ebenen, die da noch kommen. Und wie viele Ebenen es dann wirklich sind, habe ich sogar erst ein Jahr später wirklich durchschaut, als ich mit vielen Leuten drüber geredet habe, die ihn dann regulär in Deutschland im Kino gesehen haben.
Das finde ich auch.
Weil
so
es gab auf einmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, diesen kompletten Film zu lesen, die ich überhaupt nicht gesehen habe, wo man aber sagen muss, nee, das ist okay, das kann man so sehen. Und man konnte wirklich diesen ganzen Film auf so verschiedene Weisen und jede Figur hat irgendwie 5 Möglichkeiten, wie du die sehen kannst und so, das ist wirklich
krass. Das finde ich auch so toll. Also ich habe auch den mit Freunden gesehen und wir haben, glaube ich, danach noch zusammengesessen und irgendwie 2 Stunden, weil der eine hatte eine Theorie, ich hatte meine Theorie und ich halte auch irgendwie immer noch fest an meiner Theorie, aber wie Christoph schon sagt, das Tolle daran ist, es ist halt irgendwie für alle offen. Julius, wie sieht es bei dir aus? Hast du ihn
gesehen? Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Das ist einer
Schande,
von den,
Schande.
Ja, ich weiß. Ich hab dieses Jahr durch die vielen Presseberichte tatsächlich viele Filme geschaut, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht angeschaut hätte. Habe aber gleichzeitig natürlich, dann heißt das natürlich auch wieder, dass man halt in Sachen irgendwie nicht schafft, die man eigentlich gucken wollte. Der gehört leider dazu. Parasite zum Beispiel hätte ich gesehen, aber
ja, nee, glaube ich, knappe Platz 2 bei mir.
Birding habe ich leider nicht
geschafft. So, jetzt der Mann, der 600 Filme gesehen hat. Wie entscheidet man da, welcher Film der beste Film des Jahres ist und welcher ist es denn geworden?
Das war in diesem Jahr sehr, sehr einfach. Also, weil es ist nicht nur der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, sondern mindestens der beste Film des Jahrzehnts, wenn nicht des angebrochenen Jahrtausends.
Achtung, Trommelwirbel.
Und natürlich gucke ich nicht nur viele Filme, ich gucke auch sehr gerne lange Filme. Und mein Film des Jahres ist tatsächlich 14,5 Stunden lang. Ich habe ihn so gesehen, wie man ihn sehen soll, nämlich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen in Brocken von 4 bis 6 Stunden. Und das ist der Film La Flor aus Argentinien von einem Filmemacher-Kollektiv namens El Pampero Cine. Die haben so ganz viele Regeln, wie sie Filme machen und dass sie alles selber machen. Kameraschnitt, da wird nichts irgendwie an außenstehende Experten
machen. Dogma 95, oder?
Nee, das war ja mehr so ein Werbegag. Ne? Also hier geht es ja wirklich um die Leute, die die ganze Zeit an Filmen und Projekten zusammenarbeiten. Die Dreharbeiten an diesem Film haben 10 Jahre gedauert. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, worum es geht. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Der Regisseur erklärt es am Anfang netterweise. Der zeichnet nämlich die Dramaturgie an einer Tankstelle auf ein Stück Papier. Und dann das ergibt quasi die Dramaturgie, wie die ganzen Handlungsstränge zusammenhängen. Das ergibt quasi so, das sieht am Schluss aus wie eine Blume. Deswegen heißt der Film auch La Flor. Und er besteht quasi aus 6 Teilen. Der erste Teil ist ein Horrorfilm, in dem geht es um eine verfluchte Mumie. Der zweite Teil ist ein Musical, um so ein Pop, so ein Schlager-Duo, das sich getrennt hat und jetzt aber doch mal einen Song zusammen singen soll. Und gleichzeitig gibt es so eine Sekte, die nach dem ewigen Leben strebt und dafür irgendwelche komischen Skorpione braucht. Der dritte Teil ist ein 6-stündiger Spionagefilm, in dem quasi 4 Frauen in Südamerika so einen Auftrag erledigen müssen. Und dann sieht man in Rückblenden quasi noch die gesamte Spionagekarriere von jeder Einzelnen. Eine davon war in Deutschland, eine in Russland und so weiter. Der vierte Teil ist ein Metafilm, da hat der Regisseur nach 6 Jahren Zusammenarbeit keinen Bock mehr, mit den Frauen zu arbeiten. Es ist nämlich einer der Kniffe des Films, dass die 4 selben Hauptdarstellerinnen in jeder dieser Geschichte mitspielen, aber immer andere Rollen. Und nach 6 Jahren hat er keinen Bock mehr auf die und deswegen dreht er nur noch Bäume.
Kurze Zwischenfrage, gibt es doch dann noch einen Teil, wo die Zuschauer irgendwann keinen Bock mehr haben?
Wahrscheinlich nach dem ersten Teil.
Also in der Vorstellung, wo ich war, war der Schwund sehr gering. Also das haben eigentlich alle durchgehalten. Weil ich meine,
hat man
der Film
dann da irgendeine Pinkelpause zwischendurch? Oder
ja, es gibt, die sind im Film drin.
Ah, okay.
Das heißt, wenn man es im Kino guckt, hat man wirklich dann schwarze Leinwand, die auf der Bildspur ist, die exakt 15 Minuten dauert. Einmal so ungefähr alle 2 Stunden.
Ja, aber ich habe tatsächlich auch, also das war jetzt, das hat sich jetzt so ein bisschen spöttisch angehört, aber das sollte das auf keinen Fall sein. Also ich habe tatsächlich auch diesen Film nicht gesehen, aber von allen Leuten, die den Film gesehen haben, habe ich bisher nur wirklich begeisterte Stimmen gehört.
Also, ja, also wie gesagt, also ich habe in der Redaktion ja angedroht, mit niemandem mehr zu reden, der den Film nicht gesehen hat. Habe es dann nicht wahrgemacht, aber ich habe zumindest mit der Drohung einige Leute da reingekriegt, weil es wird dann echt crazy. Also das ist dann wirklich, der Baumteil wird dann noch zu so einer Akte X-Folge mit David Lynch einsprengseln und das ist dann alles ein Harry Potter-Zitat und dann gibt es noch schwarz-weiß Neuverfilmung von Renoir und so einen 45-minütigen Abspann. Also ich muss sagen, also ich habe es für mich persönlich so bezeichnet wie, also ist auch so ein bisschen Tarantino drin mit so Martial-Arts-Parodien und Schieß mich tot. Und für mich ist es wirklich wie so eine Hexenküche, wo der wirklich 100 Jahre Kino, also alle Zutaten, und die Zutaten kennt man alle, aber er schmeißt sie alle in einen Pot und er findet das Kino für mich quasi ehrlich neu.
Das klingt also wirklich sehr geil, aber kann ich mir das normal irgendwie angucken? Also gibt es das irgendwann auf DVD, Blu-ray oder irgendwie?
Es wurde Anfang Dezember angekündigt, dass er tatsächlich, ich glaube, im Februar auf DVD erscheint in Deutschland.
Das heißt, dann kann man ihn sich wahrscheinlich wie so eine Serie irgendwie mal so ein Häppchen irgendwie angucken.
Wobei sich das halt so anhört, als wäre das nicht im Sinne des Kollektivs.
Genau, es ist nicht im Sinne, also ich würde immer noch sagen, man muss das im Kino gesehen haben, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht so. Also DVD wäre okay. Vielleicht sollte man dann versuchen, das so hinzukriegen, dass man die 3 Teile dann trotzdem so an 3 Tagen guckt, weil es gibt, also der Regisseur taucht während des Films zum Beispiel noch ab und zu mal wieder auf und erzählt mal oder was. Und wenn er dann zum Beispiel sagt, ihr müsst jetzt nur noch 4 Stunden durchhalten, dann bezieht sich das quasi auf den Teil des Films. Also nicht auf den gesamten Film, sondern so den Tag.
Ja.
Und solche Sachen funktionieren halt nur, wenn man es richtig so guckt, wie es sein soll.
Klingt auf jeden Fall nach einer Erfahrung, die man wirklich mal gemacht haben sollte, gerade als Film- und Kinofan. Ne?
Und das ist aber auf jeden Fall auch machbar. Ich glaube, ich meine, wenn man sich, überlegt, wenn man irgendwie, was für eine Zeit man früher auch irgendwie so Serien, ganze Staffeln durchgebinged hat oder immer noch macht.
Ja, oder wenn ich würde überlege, wenn ich mich irgendwie zu Weihnachten hinsetze und Herr der Ringe back-to-back gucke, das sind halt auch irgendwie im Extended Cut sind das ja dann auch irgendwie zu viele Stunden. Also ja, gut, da haben wir Christophs Tipp, finde ich übrigens sehr, sehr cool.
Und jetzt kommen wir zum genauen Gegenteil.
Genau, Julius.
Ja, genau, ich meine, Christoph hat wahrscheinlich den längsten Film des Jahres, wird des Jahrzehnts oder des Jahrtausends. Und trotzdem ist es halt ein kleiner Film, wenn man so möchte, genauso wie Burning halt eben, weil das halt doch ja kleinere Produktionen einfach sind. Und ich habe tatsächlich, bei mir ist es genau das genaue Gegenteil. Ich habe den größten Film des Jahres und tatsächlich den erfolgreichsten Film aller Zeiten, nämlich Avengers Endgame. Der eigentlich auch schon letztes Jahr feststand, nachdem ich halt aus Avengers Infinity War damals gekommen bin. Auch Infinity War war tatsächlich mein Lieblingsfilm des Jahres 2018. Auch wenn ich dann sogar noch ein bisschen enttäuscht war, weil es halt eben nur der erste Teil war von einem Zweiteiler. Und Avengers Endgame war jetzt tatsächlich genau das, was ich mir erhofft hatte und noch viel mehr von diesen ersten 10 Jahren MCU, wo wirklich quasi jeder Film wenigstens an irgendeiner Stelle nochmal von diesen 22 Filmen, die da vorher erschienen sind, jeder Film irgendwie schon nochmal eine Rolle gespielt hat, irgendwie nochmal aufgegriffen wurde und einfach auch so diese ganzen verschiedenen Teile, der erste wirklich niederschmetternde Anfang, wo auch keiner mitgerechnet hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mehr als Star Wars und mehr als Infinity War damals der wahrscheinlich am meisten unter die Lupe genommene Film aller Zeiten, weil halt wirklich jeder wissen wollte, wie geht's weiter, was passiert. Mhm. Jeder Trailer wurde analysiert.
Wir auf jeden Fall gemacht.
Haben wir bei Filmstarts auch zur Genüge gemacht. Und trotzdem hat keiner gewusst, dass es halt eben dann diesen 5 Jahre Zeitsprung zwischendurch gibt. Mhm. Und wie halt dann auch sich die Zeit dafür genommen wurde, tatsächlich eben das unter die Lupe zu nehmen. Was passiert mit einer Welt, wo halt die Hälfte der aller Menschen ausgelöscht wurden? Wie genau geht es dann halt eben da weiter? Und das da in einem Comic-Blockbuster, in so einem riesigen, sehnsüchtig erwarteten Film, halt eben nicht einfach nur 2 Stunden Action von vorne bis hinten sind, sondern halt einfach wirklich auch im Zwischenteil so, oder am Anfang so viel, fast schon Drama der Platz eingeräumt wird. Und dann halt nahtlos übergeleitet zu diesem großartigen Mittelteil, wo halt wirklich dann dieser Time-Heist beginnt und sie halt wirklich sich durch die komplette MCU-Geschichte zitieren und halt so viele Szenen nochmal neu aufgreifen. Ganz, ganz klasse fand ich zum Beispiel auch, wo sie halt diese berühmte Gruppenposing-Szene vom Ende vom ersten Avengers nochmal aus einer anderen Perspektive zeigen und sich halt auch so ein bisschen darüber lustig machen und so. Oder halt eben den berühmten Tanz von Star-Lord am Anfang von Guardians of the Galaxy nochmal aus anderer Perspektive zeigen und dann halt eben auch, man dann auch ihn zum ersten Mal mitsingen hört und dann man merkt, er kann überhaupt nicht singen eigentlich und so. Also das fand ich tatsächlich großartig und natürlich das Finale sowieso für mich als riesiger Superhelden-Fan. Ich glaube, das dürfte niemanden überraschen, der irgendwie bei Filmstart schon länger mal verfolgt hat, was wir so schreiben, was ich so schreibe. Oder halt erst recht nicht die Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Ist natürlich das Finale eine absolute Erfüllung gewesen und ein absoluter Gänsehautmoment. Sowieso der ganze Film halt eigentlich die komplette Bandbreite von dem, was ich halt in einem großen Kinofilm eigentlich gerne habe, dass ich gelacht habe.
Das Serienfinale so, ne?
Also ja,
ich muss Julius dazu stellen. Ich weiß nicht, ob ich ihn als meinen besten Film des Jahres nehmen würde, habe ich ja auch nicht. Aber ich fand ihn zumindest für das, was er sein sollte, war perfekt. Ja. Also hat wirklich diese ganzen 10 Jahre Marvel wunderbar abgeschlossen, hat wirklich allen Charakteren nochmal Genugtuung getan und wirklich alles schön zusammengeführt. Aber der Mann mit den 600 Filmen ist so schweigsam geworden bei Avengers Endgame, Christoph.
Ich habe die 4 Sterne Filmstarts geschrieben.
Ja.
Also ich fand den auch gut. er hat mich, ich bin in das MCU nicht so emotional involviert.
Ich finde das alles,
ich finde das alles eher aus, ich finde viele der Filme filmisch gut, bis sehr gut. Aber mir fehlt diese persönliche Verbindung da, was
und
da, wie es da Iron Man geht, das mir schnuppe.
Ja, das
aber ich finde ihn trotzdem ziemlich gut. Und ich finde ihn tatsächlich so befriedigend, dass ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock mehr habe aufs MCU, weil ich sage, es ist eigentlich, jetzt haben sie super hingekriegt so und jetzt mal gucken, der Trailer zu Black Widow kam ja vor kurzem raus und ich muss sagen, das war nett und jetzt habe ich, das war so der erste Funke, wo ich sage, vielleicht doch noch mal gucken, ob es dann im April, ob das dann meine Lust wieder gekickstartet bekommt, aber momentan sage ich, das war echt wie so ein Weihnachtsessen, man hat so echt nochmal zum Schluss alles voll jetzt und jetzt ist auch gut.
Genau das gleiche Gefühl hatte ich auch so, Endgame war wirklich so, okay, perfekt, wunderbar, jetzt könnte MCU auch aufhören und ich würde auch nicht traurig sein, aber es geht natürlich noch mit vielen Filmen weiter und wir hoffen natürlich auch, dass sie alle gut werden.
Ja, also es wird sicherlich tatsächlich auch das Einzige, weswegen ich mit so ein bisschen so einem Lachen und einem weinenden Auge auf Endgame zurückschaue, ist halt tatsächlich, weil halt eben jetzt mindestens ein paar Jahre dauern wird, wenn es überhaupt noch mal jemals so weit ist, dass sie halt noch mal so diese Erwartung und diese Befriedigung halt irgendwie damit schaffen können. Wenigstens müssen jetzt eigentlich noch mal 10 Jahre vergehen, bis man halt wieder neue Figuren so sehr ans Herz geschlossen hat, zumindest wenn man halt irgendwie zu dieser Comicwelt oder zu diesen Superheldenfilmen Zugang hat. Und auf der anderen Seite fangen sie jetzt halt aber auch mit anderen Sachen an. Ich meine, es gibt jetzt halt, klar, die nächsten Filme werden jetzt nicht so groß werden, werden zumindest nicht dieselben emotionale Fallhöhe haben, aber werden zumindest sicherlich auch irgendwie unterhaltsame, spannende Abenteuer sein. Und dann gibt es halt aber eben jetzt die Serien, wo halt eben neue Möglichkeiten, neue Spielarten, vielleicht ganz neue Figuren sowieso, aber halt eben auch neue Genres und neue Aspekte in den Vordergrund gerückt werden können. Also ich bin sehr neugierig auf die Zukunft und ich bin mir sicher, dass ich auch da wieder sehr, sehr viele Filme mir sehr gut gefallen werden. Aber bis zum nächsten Endgame wird es leider, in Klammern das leider, noch ein bisschen dauern.
Das waren unsere besten Filme des Jahres. Jetzt kommen wir zu den positiven Überraschungen in diesem Jahr. Und weil Julius eben gerade so wenig geredet hat, darf er jetzt direkt den Anfang machen. Julius, was hat dich denn dieses Jahr so positiv überrascht?
Das war tatsächlich auch eigentlich ganz gute, ganz im Gegensatz zu Avengers. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, wie viel wir halt über Avengers auch geschrieben haben. Und tatsächlich war dieser Film, den ich jetzt gleich nennen werde, das genaue Gegenteil davon, nämlich One Cut of the Dead. Das war, glaube ich, der eine Film in diesem Jahr, von dem ich nichts vorher wusste, nichts. Ich versuche das sowieso, soweit es geht, zu vermeiden. Das lässt sich halt aber als Filmredakteur natürlich einfach nicht vermeiden. Wenn wir über diese Filme schreiben, kriegst du mindestens, schaust du die Trailer und kriegst Nachrichten und möglicherweise sogar halt irgendwelche Spoiler. Bei One Cut of the Dead wusste ich aber tatsächlich nichts vorher und das war perfekt. Das kann ich nur jedem empfehlen, sowieso immer, aber bei diesem Film insbesondere, dass er mich so überrascht hat und deswegen halt auch zu meiner Überraschung des Jahres gekommen ist, fand ich wirklich großartig. Und ich weiß noch, wie ich da im Kino saß und halt wirklich gedacht habe, okay, es ist irgendwie so eine ganz nette japanische Zombie-Komödie und irgendwie so, aber dann nimmt er halt einfach wahnsinnige Wendungen und über die ich jetzt natürlich kein Wort verlieren werde, um es halt irgendwie nicht zu spoilern. Und gleichzeitig ist es auch einer von den Filmen, wo ich mich so ertappt gefühlt habe, wie selten zuvor im Kino, weil man halt wirklich irgendwie schon das so halt so abgestempelt habe. Ich habe irgendwie gedacht, ja, okay, ich weiß schon so, worauf es hinausläuft. Und es ist halt irgendwie so eine typische, verrückte, asiatische Komödie, was halt auch wahnsinnig Vorurteile, wahnsinnige Vorurteile und sowas. Aber das ist tatsächlich, spielt er halt eben auch genau damit. Und deswegen fand ich den so genial.
Ja, ich habe den auf dem Fantasy Filmfest gesehen und zwar einfach, weil ich auf dem Fantasy Filmfest jedes Jahr alle Filme gucke, die dort laufen. Das heißt, ich muss mich auch im Vorhinein gar nicht groß damit beschäftigen, sondern ich setze mich einfach in einen Film nach dem anderen und mir ging es halt genauso. Man hat so die erste halbe Stunde, hat Spaß, ist ein ordentlicher Film, freut sich, so jetzt 90 Minuten so ein Film und dann wird halt alles ganz anders und das Ding ist so genial, das ist so unfassbar lustig. Also das ist echt, also
dann wahrscheinlich muss ich den dringend nochmal nachholen.
Ja, vor allen Dingen du als Walking Dead-Fan. Also der beste Zombie-Film der letzten 10 Jahre ist One Cut of the Dead. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.
Auf jeden Fall.
Starke Worte von dem Mann mit den meisten Filmen irgendwie in der Redaktion. Christoph, was ist denn deine positivste Überraschung gewesen?
Ja, jetzt mal war es ein bisschen so out of character vielleicht ein bisschen, weil nicht nur Arthouse und so. Sondern meine positive Überraschung dieses Jahr ist Ralf Reichts 2.
Ja!
Chaos im Netz. Ganz einfach deshalb, weil ich mochte den ersten Teil total gerne, fand das super lustig und die Verbindung zwischen den beiden Hauptfiguren, Randale, Ralf und Vanellope, die hat mich damals im ersten Teil echt berührt. Aber diese Idee mit den Computerspielfiguren und die besuchen sich gegenseitig in ihren Spielen, das erschien mir halt wirklich so, wie so, das macht man einmal und dann ist auch gut. Mhm. So, und dann kam beim zweiten Teil raus, okay, die gehen jetzt halt ins Internet. Und da dachte man so, okay, das ist 0815-Fortsetzung, die mussten sich halt irgendwas ausdenken. Aber diese eigentlich ganz simple Idee, dass man aus dem Internet eine Metropole macht mit Stadtteilen und dann gibt es da so, was weiß ich, so das Ghetto ist quasi so das Dark Web und dann gibt's den Einkaufsdistrikt, der ist dann halt Amazon oder so oder eBay. Und das klingt so banal, aber es klappt in diesem Film einfach so unglaublich hervorragend. Das ist alles so clever, das ist so intelligent, das ist so doppelbödig, das macht richtig Spaß. Und dann hatte ich die ersten zwei Hälften, da hatte ich halt mega gute Laune und die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren war aber dann sehr weit im Hintergrund. Und dann kam das auch im letzten Drittel dann nochmal mit doppelter Stärke zurück. Und als das dann auch noch dazu kam, war dann klar, dass es...
Ja. Und nicht zu vergessen, die Disney-Prinzessin.
Die Disney-Prinzessin. Klar, das kann man so berechnend finden, wie man will. Und es ist auch absolut berechnend.
Aber funktioniert.
Es ist perfekt geschrieben. Es ist wunderbar selbstironisch. Und die Szene ist einfach toll.
Und es ist halt eben auch nicht nur das, was man. Ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung vorher, dass halt eben sie in diesem einen Trailer, der quasi nur aus dieser Szene bestand, wo sie zum ersten Mal auf die Prinzessin trifft, dass damit halt das ganze Pulver schon verschossen ist, so wie so ein bisschen bei Zoomania damals war, diese Faultier-Szene, die halt auch der ganze Trailer war und die super lustig war, aber wenn man den Trailer hat man dann dreimal geschaut irgendwann im Kino und dann findet man es halt im Film nicht mehr lustig. Aber die Disney-Prinzessin kommen ja nochmal wieder. Und das ist halt deswegen, funktioniert das halt auch einfach so wahnsinnig gut.
Ich muss auch sagen, also so dieses Thema Internet und diese ganzen Wirrungen des Internets haben sie super toll dargestellt. Ich meine, dass sie als Post-Credit-Scene einen Rickroll gebracht haben und Ralf da dieses Never Gonna Give You Up singt, fand ich allein schon großartig. Also sie haben halt auch das Internet so großartig verstanden und diese ganze Meme-Kultur auch so herrlich auf den Arm genommen. Fand ich auch. Fand ich super. Fand ich sogar vielleicht ein kleines bisschen besser noch als den ersten Teil.
Ich auch, ich auch.
Ja, ich glaube, ich auch. Ja.
Und dann kommen wir jetzt zu Sebastians Überraschung. Ein Film, der bei mir schon zu Beginn des Jahres ganz weit oben stand. Aber wenn er Sebastian überrascht hat, dann umso besser.
Mich hat er überrascht, weil ich die Regisseurin überhaupt nicht kannte und mit diesem Film überhaupt nicht in Berührung kam. Und also meine positive Überraschung ist Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und die Geschichte zwischen diesem Film und mir ist einfach die Tatsache, dass ich das Poster in der U-Bahn irgendwo gesehen habe und mir gedacht habe, das ist ein geiler Titel, so Porträt einer jungen Frau in Flammen. So, dann habe ich mir irgendwie den Trailer angeguckt, dachte, das sieht interessant aus, so irgendwie so Period Piece über eine junge Malerin, die ein Hochzeitsporträt einer jungen Frau zeichnen soll, die sich aber nicht zeichnen lassen will. Klingt erstmal irgendwie nach, könnte schwere Kost irgendwie werden, aber so ein locker, leichter Film irgendwie, auch so tolle Bilder, die Darstellerinnen sind auch einfach unglaublich gut. Also ich war irgendwie wirklich gefühlt von Sekunde 1 an so verliebt in diesen Film, dass ich rauskam und mir gedacht habe, oh Gott, ich muss den irgendwie gleich nochmal gucken. Also ich fand ihn einfach nur wunderschön, wie gesagt, weil ich kannte vorher wirklich gar nichts darüber.
Ja, also Celine Sciamma ist ja jetzt so, sagen wir mal, in den letzten 5-6 Jahren zu einer der Shooting-Star-Regisseure dann im französischen Kino geworden. Und mich hat der Film insofern überrascht, dass er ja doch, das ist ja eine historische lesbische Liebesgeschichte und sehr klassisch, sehr erlesene Bilder, ein bisschen episch, sie eigentlich normalerweise sehr modernes Kino macht. Und das hat mich überrascht. Ich fand es trotzdem super. Ich finde, das ist wahrscheinlich ihr bester Film, aber ich finde andere Filme von ihr noch aufregender.
Okay, na ja gut, ich kann da nicht mitsprechen, ich kenne jetzt nur den einen.
Genau, jetzt wo du sie entdeckt hast,
genau, jetzt guckst muss du ich ja weiter gucken. Genau, jetzt wo sie meine positive Überraschung ist, hoffe ich, dass sie mich noch weiter überrascht. So, das waren unsere positiven Überraschungen von 2019. Jetzt machen wir mal weiter mit den Enttäuschungen.
Genau, und weil ich kann es kaum erwarten zu hören, warum zum Teufel du diesen Film nicht mochtest. Und dementsprechend, bitte fang an, Sebastian.
Ja, meine Enttäuschung ist tatsächlich John Wick 3 gewesen.
Skandal.
Ich weiß. Und das Schlimme ist, ich tue mich sowieso komischerweise...
Julius, ich glaube, der Skandal kommt gleich noch.
Achso, ja, ja.
Das Schlimme ist, ich tue mich sehr schwer allgemein mit der John Wick-Reihe. Ich war vom ersten, war ich so semi-begeistert. Den zweiten fand ich dann wieder richtig gut und hatte mir dann echt erhofft, okay, jetzt wird es irgendwie richtig groß aufgefahren. Und dann saß ich in John Wick 3 und dachte mir noch so in der ersten Hälfte so, ja, Choreo ist mal wieder super, Action ist mal wieder super, Keanu Reeves ist mal wieder super. Und dann kam nur noch Action und Action und Action. Also es ist tatsächlich so, dass ich irgendwann gelangweilt war davon, weil Keanu Reeves wie Super Mario in dem alten Donkey Kong-Spiel irgendwie einfach nur versucht, immer eine Station weiter nach oben zu kommen. Und sorry, also in welchem Universum leben wir denn, dass Keanu Reeves die beiden Typen aus The Raid einfach so platt macht, die mir doch noch so als die großen Kung-Fu-Helden irgendwie gezeigt wurden.
Ich fand tatsächlich genau diese Szene, ich weiß, was du meinst, aber ich fand tatsächlich genau diese Szene deswegen so spannend, weil das das erste Mal war, dass mir das bewusst aufgefallen ist, dass in einem Actionfilm oder Martial-Arts-Film, ist es jetzt ja nicht direkt, aber in einem Actionfilm, tatsächlich Größen- und Gewichtsunterschiede eine Rolle gespielt haben. Also weil man halt einfach, der kriegt natürlich zuerst, kriegt John Wick total auf die Fresse die ganze Zeit, aber dann irgendwann ist halt eben dann doch so, dass halt eben der, was weiß ich weiß nicht genau, wie groß Keanu Reeves ist, sagen wir mal irgendwo zwischen 1,80 und 1,90 und wiegt halt wahrscheinlich 20 Kilo mehr als die beiden asiatischen Gegner und er nimmt das halt wirklich, diesen großen und Gewichts- und Reichweitenvorteil nützt er halt dann tatsächlich aus und es wird sozusagen zu einem Punkt gemacht, in der Handlung und wie gesagt, ich weiß, worauf was das Problem damit ist, aber ich fand das deswegen eigentlich ziemlich spannend sogar.
Wie gesagt, also für mich war es echt so dieser Punkt, ich habe den sogar mit meiner Mama geguckt und wir waren beide irgendwann nur noch am Schnaufen. Ja, meine Mama guckt sowas gerne. Also das war echt so, ich hatte mir echt wirklich mehr erhofft, ich hatte mir tatsächlich auch irgendwie mehr von Halle Berry und ihren beiden Schäferhunden erhofft. Das wurde mir alles irgendwie zu schnell abgefrühstückt und ich war so, ach Mist, Keanu Reeves, also ich mag dich, aber irgendwie werde ich mit John Wick einfach nicht warm. Und dann werden mich jetzt wahrscheinlich alle hier hassen, aber...
Naja, also ich meine, einer der Punkte, die sozusagen überall, wenn man von John Wick hört, immer genannt werden, ist ja dieses Worldbuilding mit diesem ganzen Auftragsmörder-Universum und diesem Hotel und so, das ist auch was, das geht mir ziemlich am allerwertesten vorbei, ehrlich gesagt. Also was mir noch in Erinnerung sind einzelne Action-Szenen, also diese Szene mit den Messern in diesem, ich weiß nicht, Kaufhaus oder so, was dann am Schluss bis zu den Pferden geht, das war unglaublich, das war wahrscheinlich die best inszenierte Action-Szene dieses
Absolut,
Jahres.
Absolut, ja.
Und zweite Sache ist, ich bin halt großer Fan von London und New York und ich freue mich immer, wenn Filme diese Städte auf eine Art inszenieren, die ich noch nicht kenne. Und die Art und Weise, wie John Wick dann da quasi in diesen Action-Szenen aus den Häusern hinaus auf die Straße schwappt, das fand ich halt. Ja. Und einmal einfach in den Times Square oder welche Straße das auch immer ist, mit seinem Pferd lang reitet, das fand ich einfach
sehr toll. Aber interessant, dass das hier alles so Szenen sind, die in der ersten Hälfte stattfinden, so gefühlt, also, so die ganze New York-Geschichte. Wie gesagt, also über die Action müssen wir nicht diskutieren. Also das ist wirklich, also was die da in allen drei Filmen machen, ist einfach nur großartig. Aber was du schon meinst, dieses Worldbuilding fehlt mir halt irgendwann, weil sie teasern es irgendwann auch die ganze Zeit immer an und ich will halt davon tatsächlich irgendwie einfach ein bisschen mehr und ein bisschen tiefgründiger was hier haben und am Ende war es wieder nur 2 Stunden Keanu Reeves haut Leuten in die Fresse und hatte ich irgendwann einfach keine
Mach
Lust
mehr. Mach mir doch drauf. Mein Action-Kino nicht kaputt. Was will ich denn mit diesem Worldbuilding-Quatsch?
Nein, also ich finde es tatsächlich auch, ich würde auch sagen, dass meiner Meinung nach die Geschichte und die mehr Neuigkeiten über die Welt, also die Geschichte vorangetrieben wurde und genug Neuigkeiten über die Welt erfahren und genug Neues über die Welt erfahren haben, um das für mich spannend zu machen. Letztendlich gab es aber auch eine einzige Action-Szene, die mir ein bisschen zu lang ging und das war die mit den Hunden, die fantastisch ist, also unfassbar choreografiert und mit Stunt-Leuten und den beiden Stars da mittendrin, die halt auch wirklich sehr, sehr viel selber machen. Also nicht nur Keanu Reeves, sondern auch Halle Berry. Und den Hunden, die auch noch, das hätte ich da irgendwie, wie auch immer man das schafft, den Hunden sowas beizubringen. Aber dann trotzdem wieder auch so 2 oder vielleicht auch 3 Minuten zu lang ging. Ja. Trotzdem fand ich ihn, glaube ich, den besten von den 3 John Wick-Filmen.
Gut, aber ich habe es jetzt so ein bisschen verstanden. Ja. Aber gut, das war jetzt, ich war mega neugierig, warum du den scheiße findest. Jetzt kommen wir zu Julius, der die offensichtlichste Enttäuschung aller Zeiten hat.
Ja,
ich
wollte gerade sagen, ja, da. Also das ist irgendwie, ich weiß, ich fühle mich auch fast ein bisschen schlecht, weil ich irgendwie so auf den dann auch noch draufhaue.
Tu es.
Hellboy war leider nicht gut und hatte großes Potenzial. Also klar, ich mag die beiden von Guillermo del Toro sehr gerne. Und trotzdem fand ich die Idee, ein Hellboy, der sozusagen mit einer Altersfreigabe für Erwachsene oder zumindest mit einem etwas mehr Blut und Gewalt und halt sozusagen, der sich mehr auch inhaltlich und stilistisch an den Comics orientiert, an der Comicvorlage, fand ich sehr gut. Und dann hat irgendwie alles nicht funktioniert und tatsächlich habe ich danach mit dem Kollegen, mit dem ich da im Kino war, da habe ich danach gesagt, die einzige gute Szene, die einzige wirklich gute Szene im Film ist die letzte und das kann eigentlich einfach nicht sein. Und das ist diese so eine Schießerei, die halt auch wirklich gut inszeniert ist, wo sie da irgendwie nochmal am Schluss, nachdem der Film eigentlich schon vorbei ist, sich da nochmal so einen neuen Auftrag annehmen und sich dann dadurch so eine Fabrikanlage ballern. Und das ist die einzig gut inszenierte Szene in dem ganzen Film.
Das Problem bei dem Hellboy fand ich, ich habe tatsächlich, bevor ich den Film gesehen habe, die ganzen Comics gelesen. Und was Mike Mignola da gemacht hat, ist, es ist halt wirklich eine zusammenhängende Storyline. Also es ist wirklich, es tauchen immer wieder Charaktere auf, die irgendwie ganz zum Anfang der Comics mal erwähnt wurden, die sind dann da plötzlich wieder drin und da ist es halt unglaublich schwer zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie diese ganze Story mit der Blood Queen ist so quasi aus der Mitte der Comics rausgenommen und das habe ich dem Film halt so angemerkt, weil es sind irgendwelche Charaktere da gewesen, wo du gar nicht so wirklich wusstest, warum ist jetzt Hexe Baba Yaga auf einmal zum Beispiel da oder sowas. Und in den Comics macht das Sinn, weil du sie halt vorher schon gesehen hast, du weißt, warum sie da ist, was sie für Hellboy bedeutet. Hier war mir das irgendwann einfach viel zu viel. Und den einzig coolen Moment, den ich hatte, war der Moment, wenn diese ganzen Höllenfürsten da auf der Erde wandeln, weil da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da hatten sie noch so letzte Designs von Guillermo del Toro, die sie nehmen konnten und hatten wenigstens ein bisschen cooles Creature-Design, ja, aber ansonsten war das auch eher eine Enttäuschung.
Also ich habe den Film erst auf Blu-ray nachgeholt und hatte dann überlegt, ob ich noch einen Artikel für Filmstadt schreibe und ich habe mir deswegen Notizen gemacht. Und die einzelnen Sätze, was in diesem Film passiert, die ich mir aufgeschrieben habe, sind das abgefahrenste und geilste, was es dieses Jahr gab. Also, ja, wenn du dir aufschreibst, was in diesem Film passiert,
auf dem Papier,
ist das unglaublich geiler Scheiß. Und gleichzeitig, wenn du das durchliest, dann denkst du einfach nur, das ist der Film meiner Träume. Und das, was da auf dem Fernseher lief, war der langweiligste Scheiß überhaupt.
Ja.
Es ist einfach unglaublich, wie er das vergeigt hat. Also, was die sich da trauen, an Sachen zu machen, ist einfach cool. Und er ist ja auch eigentlich ein geiler Hund, der Regisseur. Also
ja, aber das ist ja, ich glaube, es ist so ein, das ist ja dann auch im Nachhinein mehr oder weniger ziemlich deutlich ans Licht gekommen, dass es halt so ein klassischer Fall war, wo halt alle in verschiedene Richtungen gezogen haben. Der Regisseur wollte das eine machen, die Produzenten wollten das andere machen und der Hauptdarsteller David Harbour wollte nochmal was anderes machen. Und dann ist halt am Schluss irgendwas bei rausgekommen, wo niemand so richtig mit zufrieden sein kann. Und das ist ja auch nicht der erste Fall, wo sowas passiert. Mhm. Und das ist einfach echt schade. Ja.
Ich verstehe es trotzdem nicht. Also es ist da auf meinem Fernseher passieren diese Dinge und trotzdem langweilige ich mich in meinem Sessel zu Tode und ich kann es auch nicht wirklich erklären. Ich kann nicht verstehen, wie solche coolen Sachen da passieren und ich langweile mich nur.
Wie gesagt, auf dem Papier funktioniert es und in den Comics funktioniert es ja auch. Hier funktioniert es gar nicht. Wir reden hier von, es tut uns leid und es ist schade, damit kommen wir denn in einer schlechten Überleitung zu Christophs Enttäuschung und ich glaube, das wird vielen wehtun, das wird auch Julius und mir jetzt wehtun.
Aber da müsst ihr durch. Und vor allem, ich musste da auch durch, also wenn ich das mal erzählen darf, wie das so zustande gekommen ist. Also ich saß in Venedig beim Filmfestival in der allerersten Vorführung weltweit von Joker und hatte richtig Bock drauf. Ich bin eigentlich, also wenn man Hangover dreimal weglässt, bin ich Fan von Todd Phillips und habe mir gedacht, okay, der traut sich jetzt was, coole Sache. Und dann saß ich da neben mir Björn Becher, mein Mitkritiker, und dann fing das an. So die ersten 10 Minuten fand ich echt gut und dann wurde das immer schlimmer. Und irgendwann haben wir uns nur noch angeguckt und gesagt, ist das wirklich so ein Schrottfilm? Und Björn meinte, ja. Björn gibt übrigens nur 1 Stern, ich gebe 2 Sterne, was gleichzeitig die offizielle Filmstartskritik jetzt ist. Und das ist wohl die umstrittenste Kritik, die dieses Jahr auf Filmstarts veröffentlicht wurde. Ich glaube, das kann man so sagen.
Kann man auf jeden Fall sagen.
Wobei mich das schon überrascht hat, weil in Venedig selbst, an dem Abend, wo das weltweite Embargo gefallen ist und dann halt auch direkt die Filmstartskritik online gegangen ist, war ich ja schon mit der Einzige, der jetzt so negativ war. Dann die paar Wochen später, als der Film dann in Amerika, in Deutschland ist die Kritik eigentlich relativ positiv geblieben. In Amerika ein paar Wochen später, als der Film rausgekommen ist, war der Film ja wirklich, der hat mittelmäßige Kritiken bekommen, das kann man so sagen. Der ist jetzt bei Metacritic auf 59. Hm. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie mit angeben könnte eigentlich.
Nee.
Und es gab da auch so ein paar Überraschungen. Ich habe zum Beispiel einen anderen Podcast, den Slash-Film-Podcast gehört, wo ich dann sage, das sind so, sagen wir mal, die sind alle so um die 30, 35, auch so ein bisschen so Popkultur-Nerds, ne? Und da habe ich schon gedacht, oh, jetzt muss ich mir wieder anhören, wie geil der Film ist. Und da waren vier Leute und alle vier mochten den nicht. Hm. Und es hat mich wirklich überrascht. Und ich frage mich, warum, weil eigentlich eigentlich ist es ein Kritikerfilm.
Absolut,
ja. Und eigentlich ist es auch die Art von Kritikerfilm, so, sagen wir mal, sowas wie Midsommar oder so. Solche, weißt du, diese bisschen, so ein bisschen mutigere Filme, die gleichzeitig Kritikern und so einer bestimmten Art von Fanboys im Internet, wo die alle zusammen sagen, wie geil das ist. Und in diesem Fall sagen die Fanboys im Internet das trotzdem oder beziehungsweise eine bestimmte Gruppe von Leuten im Internet, so gerade auf Seiten, auf denen wir auch unterwegs sind, die finden den ja unisono geil. Hm. So, und die Kritiker aber nicht. Und ich weiß noch nicht genau, wo dieser Schnitt herkommt. Also ich weiß, warum ich ihn nicht mag, aber ich weiß nicht, wo diese Trennung herkommt.
Auch sehr interessieren, weil ich muss sagen, ich fand ihn großartig. Also ich hatte ja, als das alles so rauskam, eher die Bedenken, Todd Phillips, der hatte ja irgendwie so aus dem Komödienbereich, so wird er das hinkriegen, da uns jetzt einen guten Joker zu liefern. Finde ich, hat er super gemacht. Joaquin Phoenix muss sich auch vor nichts verstecken. Also wenn man dann immer, und Heath Ledger und bla, also er hat es super gemacht.
Ich vergleiche ihn überhaupt nicht mit Heath Ledger.
Nein,
ich vergleiche Joaquin Phoenix mit Joaquin
Phoenix. Eben,
und er hat ein Jahr vorher dieselbe Rolle schon mal gespielt und zwar 100-mal besser. In A Beautiful Day, weil in A Beautiful Day spielt er einen ähnlichen gebrochenen Anti-Helden, in der er aber variiert. In diesem Film, in Joker, macht die erste Szene, geht er auf 180 und dann bleibt er da halt. Und für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen viel spielen und gut spielen. ich finde das absolut solide, was er macht, aber es hat für mich einfach, es ist ein Ton, den trifft er sehr gut und den trifft er von der ersten bis zur letzten Minute. Dabei hilft natürlich auch nicht, dass der Film für mich diese Rolle entmystifiziert. Also ich würde ja sagen, man fängt an und dann wird die Figur im Verlauf des Films immer spannender. Bei mir war es so, ich war am Anfang total fasziniert, dieses erste, da wenn er auf der Straße zusammengeschlagen wird und dann da dieses dieser Gag mit der Wasserblume da. Da fand ich das, da hatte ich richtig Bock, was kommt jetzt? Und das Einzige, was passiert ist, die Figur wurde für mich im Laufe des Films immer enger. Also alle diese Möglichkeiten, die diese Figur hat, die wurden alle abgeschossen und stattdessen wurde der zu Tode erklärt. Und am Schluss war der Joker für mich eine absolut
unnötige Figur. Also,
es gab am Anfang noch ein paar offene Stellen, bis er dann irgendwann selbst in die Psychiatrie geht und sich seine eigene Akte durchliest, wo dann auch noch die letzten drei Punkte erklärt werden. Also diese Figur ist für mich nichts, da gibt es nichts zu entdecken.
Aber
also man kann am Schluss über diese Figur nicht diskutieren, das ist alles da.
Aber das ist doch so dieser Punkt, wo es ja auch dann auf YouTube und überall so zig Videos zu gibt und Artikel so, was davon ist jetzt wirklich wahr gewesen und sowas.
Also, dass man alles über die Figur weiß und nicht darüber diskutieren kann, ich glaube, das haben wir eigentlich jetzt die letzten Wochen das Gegenteil bewiesen, weil ja eben wahnsinnig viel darüber diskutiert
wurde. Nein, es wird nicht über die Figur diskutiert,
doch,
es wird
schon
nur darüber diskutiert,
doch,
was war es und was nicht. Das ist aber auf einer Plot-Ebene, das hat mit der Figur nichts zu tun.
Naja, also es wird auch darüber diskutiert, was war es und was nicht. Natürlich ist es auch eine spannende Frage, aber es wird, finde ich, auch tatsächlich über die Figur diskutiert oder halt eben auch über Joaquin Phoenix, der, also wo ich halt auch sagen würde, dass es eine, im Gegensatz zu dir halt sagen würde, dass es eine sehr, sehr breit gefächerte Performance ist, dass er halt eben nicht die ganze Zeit nur irgendwie im Vollgasmodus unterwegs ist, sondern halt eben auch verschiedene Nuancen zeigt deswegen auch eine absolut großartige Leistung.
Ja, das kam bei mir nicht an und ich bin großer Joaquin Phoenix-Fan und ich mag auch diese Performance, aber sie ist bei mir nicht mal unter den Top 10 der Joaquin Phoenix-Performances.
Also, ich muss sagen, ich hatte Angst, dass sie mir den Joker zu entmystifizieren, weil du das Wort jetzt benutzt hattest. Aber gerade das fand ich hier irgendwie spannend so, dass es halt keine definitive Origin-Story jetzt irgendwie ist, sondern dass es am Ende halt irgendwie immer noch alles offen bleibt, was jetzt aus ihm wird oder so. Und das fand ich eigentlich gerade das Spannende, dass es jetzt halt auch immer irgendwie schwammig bleibt, im Unklaren bleibt, was ihn jetzt irgendwie wo dazu gebracht hat. Muss ja auch, so muss ich mich
naja, leider auf... Wir haben ja dann erfahren, dass er als Kind an die Heizung gekettet wurde von seiner...
Naja, Mutter. Aber ja, gut, es wird halt dadurch, dass der das halt eben nicht klar ist, was alles passiert ist, genau, und ob das alles überhaupt war ist oder ob das sozusagen nur eine Fiktion ist, die er sich ausgedacht hat. Ist der ganze Film nur eine Fiktion oder ist es nur gewisse Teile eine Fiktion? Also ich finde, da gibt es durchaus eine Menge Ansatzpunkte, wo man halt eben sehr wohl drüber diskutieren kann oder wo man halt zumindest verschiedene Lesarten möglich sind oder so.
Wie gesagt, das führt bei mir nicht dazu, dass ich die Figur spannender finde. Und dann ist ja der, ich finde den, also es gibt eine amerikanische Filmkritikerin, die hat einen Tweet dazu geschrieben und die, ich finde den einfach perfekt passend und ich hätte den sehr gerne auch geschrieben. Weil die hat geschrieben, dass es gab in den letzten Jahrzehnten immer wieder große Filmemacher, die aus Versehen Filme gedreht haben, die auf einmal bei allen Teenagern über dem Bett hingen. Also es ist sowas wie Clockwork Orange, Stanley Kubrick oder es ist Taxi Driver von Martin Scorsese oder Pulp Fiction von Quentin Tarantino.
Ja, ja.
Und Joker ist der Film, wo jemand losgelaufen ist, um einen Film zu drehen, der dann bei allen Teenagern über dem Bett hängt. Und es ist halt quasi dieses Absichtliche. Und für mich ist das Inszenatorische, also eben, dass er jetzt quasi Taxi Driver und King of Comedy kopiert, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das finde ich für einen Comicfilm super spannenden Absatz. Aber für mich ist halt die Art, wie er das macht, dann eher Gepose. Also für mich ist das alles Hipster-Gepose. Und ich hatte da einfach nicht sonderlich viel Spaß mit, wie man vielleicht...
Ich kann sagen, die zwei Sterne sprechen für sich und ich glaube, wir werden ihn jetzt auch nicht davon überzeugen können.
Wahrscheinlich nicht.
Das wäre auch spannend, schwer geworden, aber was ich ja dann überraschend fand, also wir haben ja in diesem Jahr, also bis dieses Jahr war es immer so, die Filmstaatskritik ist quasi derjenige, der die schreibt, spricht ab dem Moment für die gesamte Redaktion und die Filmstaatsmeinung ist so eine, also die Kritik gibt so eine gewisse Linie vor. Und wir haben uns da ja in diesem Jahr ganz bewusst mehr geöffnet und wir wollen jetzt allen Redakteuren die Möglichkeit geben, ihre eigene Meinung daneben zu positionieren. Und wir haben zum Beispiel bei König der Löwen angefangen, später dann zum Start noch einen extra Artikel zu veröffentlichen, in dem die Meinung von allen Redakteuren einzeln aufgezählt wurden. Und das war bei Joker, den Björn und ich in Venedig halt viele Wochen vor dem Rest der Redaktion gesehen haben, weil die Pressevorführung erst kurz vor Start war, sofort klar, dass wir das auch machen wollen. Ja. Und ich hatte eigentlich im Hinterkopf, gut, dann haben Björn gibt nur einen Stern, ich gebe zwei und dann wird aus der Redaktion, werden dann die ganzen 4, 4,5, 5 Sterne Kritiken reinhageln und dann hat man diesen krassen Gegensatz. Kam ja aber nicht so. Also es ist ja, diese sehr negative Meinung ist ja relativ, war fast überwiegend in der Redaktion vertreten.
Naja, fast überwiegend nicht. Es war, glaube ich, im Endeffekt auch ziemlich ausgeglichen.
Also
es gab, glaube ich, 3 oder so sehr gute und dann halt eben noch so ein paar Mittel und dann halt eben die 2 sehr negativen. Und dann ist es, glaube ich.
Nee, es gab 3x2 Sterne.
Ja.
Und dann aber einen von Björn. Also
genau, aber insgesamt war es, glaube ich, so, dass es halt eben so mehr oder weniger, vielleicht mehr oder weniger genauso wie halt eben der Metacritic-Durchschnitt halt eben auch ist, wo die amerikanischen Kritiken alle zusammengezählt werden. Und ja, da kommt halt eben dann dabei raus, dass es halt irgendwie so, es aber ist zumindest ein Film, der sehr spaltet. Und das kann man, glaube ich, da können sich alle drauf einigen.
Ein Film, der spaltet und das ist ja auch gut so, weil jeder so seine eigene Meinung haben und Filme so aufnehmen, wie er sie aufnehmen möchte und sich das nicht irgendwie vorschreiben lassen.
Und es gibt auch nur eine Sache, die mehr Spaß macht als richtig gute Filme und das ist, sich richtig gut über Filme zu streiten. Dementsprechend gehen wir doch mit der Vorstellung dann bald ins nächste Jahr.
Genau, und damit klaut er mir jetzt auch noch meinen Moderationsposten und übernimmt alles, weswegen ich hier eigentlich noch sitze. Mit diesem kleinen Rückblick auf 2019 verabschieden wir uns jetzt, wünschen euch allen da draußen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr und ja, geht immer fleißig ins Kino.